Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Wahl- und Freudentag in Libyen.
It's the best day in my life. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Das Oberwallis will einen Autobahnanschluss, einen Anschluss an die digitale Autobahn, denn
wir leben ja nicht nur von der Natur, auch wenn die schön ist, wir können von dem allein nicht leben, oder?
Und?
Zwei Boxer im Ring, gehen an auf den Ring.
Heute Abend sind das Klitschko und Thompson, die um den Weltmeistergürtel kämpfen, in Bern. Wir berichten über die Boxtradition der Bundesstadt. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Das erste Mal im Leben frei wählen. Es ist ein ganz besonderer Tag heute in Libyen, denn es ist erst die zweite Wahl, seit dieser Staat überhaupt existiert. In Tripolis strömten die Menschen in Scharen an die Urnen. ARD-Korrespondent Peter Steffe.
Im Stadtteil Córdoba im Zentrum von Tripolis wird in einer Schule gewählt. Hier sind 2700 Wähler registriert, dürfen ihre Stimme abgeben. Auf dem Hof warten Frauen und Männer in gleißender Sonne, getrennt voneinander in langen Schlangen. Sie müssen Sicherheitsleute des Innenministeriums passieren. Es wird überprüft, ob sie ihre Wahlunterlagen dabei haben und vor allem keine Waffen tragen. Wir sind hier, um die Menschen zu schützen, erklärt ein Wachmann. Wir kontrollieren jeden, der zur Abstimmung geht. Niemand darf mit seiner Waffe hier in das Wahllokal rein, das wäre zu gefährlich. Bislang hat das noch keiner versucht. Im Schulgebäude, auch dort heißt es, wieder warten auf den großen Moment, das erste Mal im Leben frei wählen zu können. Ich habe vergangene Nacht kein Auge zugemacht, erzählt mir eine junge Frau. Ich konnte es kaum erwarten, hier ins Wahllokal zu kommen. Es ist ein wundervoller Tag, ein Fest für Libyen. Alles läuft ruhig und ohne Hektik ab. Man hat den Eindruck, dass die Menschen es regelrecht genießen, heute wählen zu können. Eine ältere Frau kommt mir freudestrahlend aus einem der Klassenzimmer entgegen, wo sie Sekunden zuvor ihre Stimmzettel in die verplombten Kunststoffwahlurnen geworfen hat. Sie streckt mir ihren blauen Zeigefinger entgegen, als Zeichen dafür, dass sie bereits wählen war.
It's the best day in my life. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
But a blue finger.
Es ist der beste Tag meines Lebens, Gott sei gepriesen. Meinen blauen Finger werde ich fotografieren, um ihn meinen Kindern und Enkelkindern zu zeigen. Als unter König Idris hier in Libyen gewählt wurde, habe ich das als kleines Mädchen erlebt, dass ich am Ende meines Lebens noch selbst wählen darf. Einfach großartig. Noch bis 20 Uhr können die Libyer in den landesweit 6000 Wahllokalen abstimmen, um die Zusammensetzung des neuen Nationalkongresses zu bestimmen. Auf die Ergebnisse müssen sie allerdings noch einige Wochen warten.
Peter Steffe. In einzelnen Fällen wurden die Wahlen allerdings gestört. Die Nachrichten mit Thomas Mattis.
Vor allem im Osten Libyens ist es heute auch zu Zwischenfällen gekommen. Mehrere Wahllokale konnten nicht geöffnet werden, da Unzufriedene die Wahlzettel verbrannt hatten. Störaktionen und Gewalt wurden zudem aus den Städten Brega und Benghazi gemeldet. Die Wahlkommission hat die Zwischenfälle bestätigt. Landesweit seien aber 94% der Wahllokale geöffnet. Das syrische Militär hat mehrere Granaten auf Dörfer im Norden des Nachbarlandes Libanon geschossen. Dabei sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, berichten Augenzeugen. Die Geschosse seien 5 bis 20 Kilometer von der Grenze entfernt eingeschlagen. Die libanesische Armee sei an der Grenze zu Syrien in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, meldet die deutsche Nachrichtenagentur DPA. Heftige Regenfälle haben in zahlreichen Ländern Europas zu Überschwemmungen geführt. Alleine im Süden Russlands kamen mehr als 90 Menschen ums Leben. Betroffen ist insbesondere die Schwarzmeerregion um Krasnodar am Fuß des Kaukasus. Dort wurden viele Menschen im Schlaf vom Hochwasser überrascht. An einzelnen Orten im betroffenen Gebiet sei innerhalb 24 Stunden so viel Regen gefallen wie sonst in 5 Monaten, melden die Behörden. Auch in Teilen Deutschlands, Polens, Tschechiens und der Slowakei kämpfen die Menschen mit den Folgen der starken Niederschläge von gestern Abend. Der Präsident des Schweizerischen Polizeiverbandes, Jean-Marc Wittmer, fordert Unterstützung vom Bund. Dieser müsse eine Art mobile Polizeitruppe aufbauen, die den Kantonen bei Engpässen beistehen könnte. Als mögliche Beispiele erwähnt Wittmer gegenüber Westschweizer Zeitungen etwa Einsätze rund um Sportveranstaltungen. Dort seien die Kantone und die Städte regelmäßig überfordert. Die junge CVP setzt ihre Mutterpartei unter Druck. Die Jungpartei unterstützt das Referendum des Gewerbeverbandes gegen das neue Raumplanungsgesetz. Im Parlament hatte ein Großteil der CVP-Fraktion das neue Gesetz unterstützt. Der frühere Wirtschaftsführer Robert A. Jeker ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Den größten Teil seines Berufslebens verbrachte Jeker bei der Schweizerischen Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse. Später saß Jeker in verschiedenen Verwaltungsräten großer Schweizer Unternehmen. Der Europarat beschäftigt sich mit Rumänien. Er will prüfen, ob das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Traian Băsescu rechtmäßig ist. Dazu hat der Europarat eine beratende Kommission beauftragt. Die Kommission für Demokratie und Recht soll nun einschätzen, ob sich Regierung und Parlament an demokratische Prinzipien und das Gesetz gehalten haben. In Spanien sind beim ersten Stierrennen dieses Jahres durch die Straßen von Pamplona 14 Menschen verletzt worden. 6 davon mussten ins Spital gebracht werden, wie das Rote Kreuz mitteilt. Bis zum 14. Juli werden nun täglich 6 Kampfstiere durch die Gassen Pamplonas gejagt. Die Hürdensprinterin Lisa Urech wird in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten und somit auch an den Olympischen Spielen fehlen. Dazu und zu mehr Sport des Tages Rachel Mürit.
Urech muss die Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abbrechen. Sie hat zwar eine Hüftoperation gut überstanden, aber nach einer Grippe und Problemen mit der Achillessehne könne sie nicht die Leistungen erbringen, die sie von sich erwarte, so Urech. Der Schweizer Radprofi Fabian Cancellara hat das gelbe Leader-Trikot auf der bergigen 7. Etappe der Tour de France nicht verteidigen können. Neuer Leader ist der Brite Bradley Wiggins. Den Tagessieg in La Planche des Belles Filles holt sich der Brite Chris Froome. Die beiden Schweizer Beachvolleyballerinnen Simon Kuhn und Nadine Zumkehr haben beim Turnier in Start den 3. Platz geholt. Sie gewannen den kleinen Final gegen die Belgierinnen Lisbeth Mua und Katrin Gielen sicher in 2 Sätzen. Serena Williams hat zum 5. Mal das Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gewonnen. Sie schlägt die Polin Agnieszka Radwanska in 3 Sätzen. Der Formel-1-Pilot Fernando Alonso startet beim großen Preis in Silverstone aus der Pole-Position. Der Ferrari-Fahrer ließ Red Bull-Pilot Mark Webber und Michael Schumacher im Mercedes hinter sich. Die Sauber-Piloten Kamui Kobayashi und Sergio Perez belegen die Plätze 12 und 17. Und der Schweizer TÜV-Fahrer Tom Lüthi startet beim großen Preis auf dem Sachsenring vom 6. Platz ins Moto2-Rennen. Aus der Pole startet der WM-Leader aus Spanien Marc Marquez.
Die Wetterprognose. Morgen ist es zuerst im Westen, danach im Osten nass. Am Nachmittag wird es aus Westen wieder freundlicher. Im Süden ist es wechselnd bewölkt, lokal ist auch Regen möglich. Die Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Spezialfreundschaft für einen Problemfall. Washington macht Afghanistan zu einem bevorzugten Verbündeten und Waffenkäufer. Frage an den Experten. Wird Mali das Afghanistan Afrikas? Dann.
Es ist sicher nicht rentabel, bis in jeden Kuhstall eine Glasfaser zu ziehen.
Sagt das Bundesamt für Kommunikation und lobt das Oberwallis, das eine Lösung für fast jeden Stall gefunden hat. Und schließlich der fast schon verklärte Boxmythos in Bern.
Dort unten boxt man miteinander und nicht gegeneinander. Dort unten sind alle gleich.
Klitschko und Thompson jedenfalls boxen heute im Stade de Suisse gegeneinander. Die USA räumen Afghanistan den Status eines bevorzugten Verbündeten ein. Dies erklärte heute die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton bei einem Überraschungsbesuch in Kabul. Nur wenigen Nicht-NATO-Ländern kommt dieses Privileg zu. Damit kann Afghanistan leichter amerikanische Rüstungsgüter kaufen. Asienkorrespondentin Karin Wenger.
Afghanistan zu einem wichtigen Verbündeten Amerikas zu machen, hat vor allem einen Grund. Außenministerin Clinton nannte ihn heute in Kabul gleich selbst.
We see this as a powerful symbol of our commitment to Afghanistan's future.
Wir betrachten das als ein starkes Symbol für unser Engagement für Afghanistans Zukunft, sagte Clinton. Einmal mehr versucht Amerika damit, den Afghanen zu signalisieren, wir verlassen euch nicht, auch nicht nach dem Abzug der NATO-Truppen Ende 2014. Die Afghanen fürchten sich vor einer Gewalteskalation wie in den 90er Jahren. Damals stürzte das Land in einen brutalen Bürgerkrieg, nachdem die russischen Besatzer abgezogen waren und das Land auch vom Westen sich selbst überlassen worden war. Die privilegierte Partnerschaft soll trotz Abzug der NATO-Truppen eine gewisse Stabilität ermöglichen. Sie bedeutet für Afghanistan konkret, dass das kriegsgeschundene Land in Zukunft leichter Waffen aus den USA bekommen kann. Durch eine bevorzugte Behandlung bei Waffenexporten und bei der militärischen Zusammenarbeit. Wie diese militärische Zusammenarbeit genau aussehen soll, ist noch immer unklar. Die Amerikaner sprechen davon, auch nach dem Abzug 10.000 bis 30.000 Soldaten in Afghanistan zu stationieren, zur Ausbildung der Afghanen und im Kampf gegen Al-Qaida und andere Terrororganisationen. Clinton betonte jedoch, dass die Partnerschaft nicht nur militärisch zu verstehen sei. Sie sei Teil des Abkommens über eine strategische Partnerschaft, die von Präsident Barack Obama und seinem afghanischen Amtskollegen Karzai bereits Anfang Mai unterzeichnet worden war.
Our goal is to work with the region and the international community to strengthen Afghanistan's institutions.
Wir wollen mit den Ländern dieser Region und der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die Institutionen in Afghanistan zu stärken und so die Transition und die Übergabe der Verantwortung an die Afghanen mit Erfolg zu krönen, sagte Clinton. Ein Erfolg, der ohne westliche Gelder kaum möglich sein wird. Morgen kommt die internationale Gemeinschaft in Tokio zu einer Geberkonferenz für Afghanistan zusammen. Clintons Besuch in Kabul ist deshalb auch ein Signal an die westliche Staatengemeinschaft. Seht her, wir engagieren uns. Ihr sollt dasselbe tun.
Karin Wenger. An diesem Wochenende treffen sich Vertreter der Zivilgesellschaft Malis und eine Kontaktgruppe afrikanischer Staaten in Ouagadougou, um die Bildung einer nationalen Regierung der Einheit für Mali zu beraten. Die einstigen Putschisten vom vergangenen März und die Übergangsregierung in Malis Hauptstadt Bamako sollen eine Koalition bilden, die die islamischen Rebellen im Norden, die vor rund einer Woche die wertvollen Kulturdenkmäler in Timbuktu zerstört haben, zu bekämpfen. Zur Debatte steht auch eine Militärintervention westafrikanischer Staaten mit dem Segen der UNO. Hat Mali die Kraft, eine solche Regierung der nationalen Einheit zu bilden? Das habe ich Markus Häfliger, NZZ-Afrika-Korrespondent in Nairobi, gefragt.
Man sieht im Moment noch nicht, wie diese Einigung aussehen könnte. Die Vermittler aus Ouagadougou und auch westliche Länder sind in den vergangenen Monaten öfters enttäuscht worden. Es gibt auf beiden Seiten, sowohl bei den Putschisten als auch bei den Politikern der jetzigen Übergangsregierung, einen deutlichen Unwillen, zusammenzuarbeiten. Und es hapert also sehr mit dieser Einigkeit. Das sieht man auch daran, dass der Ministerpräsident der Übergangsregierung gar nicht nach Ouagadougou gegangen ist.
Wäre eine solche Regierung der nationalen Einheit Voraussetzung für die viel diskutierte Militärintervention der westafrikanischen Staaten?
Sicherlich, und zwar gleich aus mehreren Gründen. Am Donnerstag hat der UNO-Sicherheitsrat ja auch deutlich gemacht, dass es ein UNO-Mandat für eine solche Intervention nur geben würde, wenn klar ist, in welchen Diensten diese Truppe steht, was sie genau für ein Mandat haben soll und wo sie eingesetzt werden soll. Man weiß, dass eine solche Intervention von angeblich 3.000 Truppen, die angeblich einigermaßen bereitstehen sollen, vermutlich im Süden, also im übrigen Mali, eingesetzt werden soll und nicht zu Kampfhandlungen gegen die Rebellen im Norden eingesetzt werden soll. Sie sollen im Süden die Stabilisierung gewährleisten, wahrscheinlich auch mit westlicher Hilfe Ausbildungsfunktionen übernehmen und damit die malische Armee befähigen, im Norden Kampfhandlungen dann vorzunehmen. Das ist eine längerfristige Sicht und die Voraussetzung dafür ist ganz bestimmt, dass es eine gesicherte und stabile Übergangsregierung in Bamako gibt.
Was sind eigentlich die Interessen der Staaten der Westafrikanischen Gemeinschaft an einer solchen Intervention?
In erster Linie die Sicherheitsproblematik. Der islamistische Terrorismus und Extremismus breitet sich in Westafrika aus. Mali ist das neueste, aber nicht das gefährlichste Beispiel. In Nigeria ist im islamischen Norden bekanntlich auch eine terroristische Gruppe, Boko Haram, daran, das Land nachhaltig zu destabilisieren. Und das ist eine große Gefahr auch für Nachbarländer, die alle in ihren nördlichen Gebieten über islamische Minderheiten verfügen. Es kommt dazu, dass diese islamischen Gruppen eng zusammenarbeiten, oft mit Schmuggelbanden. Der Übergang zu Banditismus ist in der Sahara sehr fließend. Und der Drogenhandel, der eine Folge davon ist, der von Lateinamerika über Westafrika nach Europa geht, der hat schon einigen kleineren Staaten in dieser Region, hat sie zu dem gemacht, was man Narkostaaten nennt. Das heißt, die Gelder, die durch den Schmuggel in diesen Ländern hängen bleiben, sind ein Vielfaches dessen, was den Sicherheitskräften dieser Staaten an Budgets zur Verfügung steht. Das heißt, Politiker und Polizei sind notorisch käuflich. Und das ist eine langfristig sehr destabilisierende Wirkung in dieser ganzen Region.
Sie haben die Ausstrahlungen auf die Region erwähnt. Und vor einer Woche haben die Islamisten diese legendären Grabstätten in Timbuktu zerstört, was einem automatisch an die Zerstörung der Buddha-Statuen in Afghanistan durch die Taliban 2001 erinnert. Könnte Mali eine Art Afghanistan Afrikas werden?
Es gibt einige wichtige Unterschiede zur Lage in Afghanistan. Erstens mal waren es in Afghanistan Buddha-Statuen, aber es gibt auch keine Buddhisten mehr. Das ist vergangene Woche jetzt ganz anders gewesen in Timbuktu. Die geschändeten Gräber werden von der Stadtbevölkerung verehrt. Die dort begraben sind, gelten als Stadtheilige. Die Bevölkerung ist also enorm aufgebracht und traurig über diese Schändungen. Das andere ist, dass der Islam in Westafrika im Grunde genommen keine Basis gibt für extremistische, sunnitische, muslimische Richtungen. Aber man muss dabei immer sagen, es gibt Minderheiten, die einen solchen Extremismus verfolgen und die jetzt zum Beispiel im Norden Malis die Macht ergriffen haben und auch in Nigeria mit Minderheiten von laut Umfragen und Statistiken zwischen 5% und 10% der Bevölkerung dennoch eine sehr große Gefahr darstellen, wobei ich diese Gefahr in Nigeria als wesentlich gefährlicher halte, weil die Bevölkerung dort sehr viel dichter ist und es ein sehr viel höheres Potenzial gibt an Frustration unter Jugendlichen und Perspektivelosigkeit.
NZZ-Afrika-Korrespondent Markus Häfliger. Und hier ein Hinweis auf unsere Wochensendung International von morgen Sonntag.
It's about making choices that benefits the middle class.
I'm concerned about the very heart of America.
Es ist das Mantra jedes amerikanischen Politikers, die Mittelklasse, das hohe Lied auf die amerikanische Mittelklasse, der amerikanische Traum und die Mittelklasse. Die Realität ist mittlerweile ganz anders. Mittelklasse ist, wenn man keine Sozialleistungen vom Staat erhält, sagt die 40-jährige Michelle.
You're not, you know, getting anything from the government, so you're middle class.
Die berühmte amerikanische Mittelklasse im International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Es gibt nicht nur den Rösti-Graben, es klafft auch ein digitaler Graben in der Schweiz. Obwohl unser Land im internationalen Vergleich nur höchstes Lob erhält. Doch Regionen außerhalb städtischer Zentren droht die digitale Marginalisierung. Das Oberwallis hat sich als erste Vorbildregion erfolgreich einen Anschluss an die Datenautobahn erkämpft. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Seit Januar hat die Gemeinde Grenjols im Goms eine neue Website. Und sobald als möglich soll sie ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Das kostet 200.000 Franken, 400 Franken pro Einwohner. Gut investiertes Geld, findet Gemeindepräsident Beat Ritz.
Die Welt ist heute ein Dorf geworden und unsere Jugend oder auch viele, die in den Geschäften tätig sind, aber auch privat, die brauchen die heutige Versorgung, die weltweit möglich ist.
Schnelles Internet, digitales Fernsehen, was in städtischen Zentren zum Standard gehört, davon sollen auch die Einwohner seiner Berggemeinde profitieren. Mit dem Anschluss jedes Haushaltes in Grenjols an die Datenautobahn verbindet Beat Ritz auch die Hoffnung, junge, gute Steuerzahler in der Gemeinde zu halten.
Wenn Junge dieses Potenzial nicht sehen und diese Möglichkeiten nicht haben, kann das zu Problemen führen, indem dass die Leute sagen, ja, wenn wir das hier nicht haben, im Blick haben wir es, dann gehen wir doch. Oder?
Das gilt für Grenjols und für weitere 71 Gemeinden im Oberwallis. Doch nun kommt das flächendeckende Glasfasernetz. 150 Millionen Franken wird es kosten. In 10 Jahren soll es gebaut sein. Die Hälfte der Investitionen übernimmt die Swisscom, die andere Hälfte eine gemeinsame Netzgesellschaft. Das Besondere an diesem Modell, die drei großen Zentrumsgemeinden, Brieg, Visp und Natas, leisten einen Solidarbeitrag für die ganze Region. Selbstverständlich findet das CVP-Nationalrätin und Stadtpräsidentin von Brieg, Viola Amherd.
Ja, das Berggebiet verlangt eigentlich von der Eidgenossenschaft immer Solidarität, damit wir eine dezentrale Besiedlung unseres Landes aufrechterhalten können. Und für mich ist klar, dass wir diese Solidarität auch innerhalb des Kantons leben müssen.
Konkret bezahlt die Gemeinde Brieg pro Einwohner den gleichen Betrag für den Netzanschluss wie die Berggemeinde Grenjols, obwohl die Erschließungskosten in Brieg deutlich tiefer sind. Vom koordinierten Bau des Glasfasernetzes profitiere aber auch Brieg, erklärt Roger Michlig vom Regionalzentrum Oberwallis.
Also der wichtigste Vorteil ist, dass wir mit demselben Geld, das man parallel investieren würde, ohne Koordination, dass man dafür mehr Gebiete erschließen kann.
Bleibt die Frage, ob mit dem Solidarmodell im Oberwallis nicht eine Luxusversorgung finanziert wird, mit öffentlichen Geldern eine Telekom-Infrastruktur aufgebaut wird, die eigentlich im Wettbewerb auch von privaten Telekom-Firmen erstellt werden könnte. Das sei nicht der Fall, sagt Roger Michlig.
Wenn man es dem Wettbewerb überlassen würde, dann würden die Gesellschaften in den Zentren parallel und vielleicht sogar dreifach bauen. Und wir sind der Meinung, dass man diese Parallelinfrastrukturen vermeiden soll und dafür eben in den umliegenden Gemeinden auch investieren kann.
Viele Gemeinden in der Schweiz stehen vor der Frage, ob und wie viel sie in neue Telekom-Netze investieren sollen. Darum hat das BAKOM ein Argumentarium verfasst. Mitgearbeitet haben auch die Kantone, der Städteverband, der Gemeindeverband und die Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete. Deren Direktor Thomas Ecker hofft, dass der Leitfaden letztlich zu mehr Kooperation führt.
Für uns wäre die Idealvorstellung, dass die Gemeinden zusammenarbeiten. Das kann auf Regionsstufe oder eben auf Kantonsstufe auch passieren. Gute Beispiele sind der Kanton Fribourg, wo der ganze Kanton erschlossen wird, oder auch das Oberwallis, wo die Region als Gemeindeverbund den Lead übernommen hat und so die ganze Region erschließt letztlich.
Das Solidarmodell im Oberwallis könnte also Schule machen. Letztlich muss aber jede Region ihr eigenes Modell finden, abhängig von ihrer Struktur, Lage und Topografie. In jedem Fall geht es aber darum, den Anschluss an die Datenautobahn nicht zu verpassen.
Charles Liebherr. Klitschko gegen Thompson, der Weltmeisterkampf der Boxschwergewichte, heute Abend nicht in Los Angeles, sondern im helvetischen Bern. Doch der Ort passt. Denn Bern hat eine Boxtradition, eine ganz spezielle sogar, berichtet Toni Koller, ein bisschen Edelboxkultur.
Zwei Boxer im Ring, gegeneinander auf den Kring.
Manni Matter sang vom Boxen. Daniel Eckmann, früher SRG-Vizechef und Bundesratsberater, ist lebenslanger Hobbyboxer.
Sicher hat Bern einen hohen Anteil von sehr guten Boxern gebracht. Aber das Spezielle ist die hohe Anzahl nicht lizenzierter Boxer, die aus Leidenschaft das zu ihrer Freizeitsportart gemacht haben. Das zeigt, Bern hat ein Boxvirus.
Sie fühlen ihn an, mal zuerst auf den Zahn.
Begonnen hat alles vor Jahrzehnten in Sichtweite des Bundeshauses im legendären Keller des Boxlehrers Charlie Bühler.
Der Charlie Bühler ist ja der Grossvater von dieser Kultur in Bern, wo die Kombination von Boxen und Kunst in die Stadt gebracht hat. Im Boxkeller hat es Fedier, hat es Iseli, hat es Hofkunst, hat es Claude Kuhn. Der Charlie Bühler hat hier Konzert gemacht im Boxkeller innen. Das ist schon sehr speziell.
Das Lokal gibt es noch immer. Heute leitet es der ehemalige Profi Max Hebeisen.
Wir sind hier eben die Boxschule von Charlie Bühler seiner Zeit. Das Haus gebaut worden für das Boxen. Hier, die Pfeiler sind da gerade richtig für einen Ring zu stellen. Der Bühler hat Kunst gesammelt. Viele Künstler haben ja hier geboxt. Und hier haben wir das Klavier. Früher ist jemand einer noch ein Klavier spielen, da hier dazu.
Der plötzlich macht Bang, man fragt sich, ob es läng. Nein, es geht nicht so geschwind. Beide stehen noch im Ring.
Alles, was oben in der Welt vorkommt, kommt dort unten im Boxkeller auch vor. Es gibt Alte, es gibt Junge, es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Ehrgeizige, es gibt Fitnessboxer, Uniprofessoren, es gibt Politiker, es gibt Lehrlinge, es gibt Millionäre und es gibt Arbeitslose.
Und, ergänzt Daniel Eckmann,
dort unten boxt man miteinander und nicht gegeneinander. Dort unten sind alle gleich.
Demokratisiert und kultiviert entstieg der Boxsport seinem Keller. Und jetzt das.
Please welcome to Bern, Tony the Tiger Thompson. Guten Tag in Bern, Wladimir Klitschko.
Der kommende Riesen-Event verfehlt vielleicht den Boxkulturgeschmack mancher Berner Hobbyboxer, aber an Klitschkos und Thompsons Showtraining auf dem Bundesplatz traf man sie trotzdem.
Seit 40 Jahren, als ich boxe, habe natürlich die goldigen Berner Zeiten unter dem Charlie Bühler noch erlebt. Kreti und Pläti, dicke und dünne, gescheite und weniger gescheite hat er versammeln können. Von dem her ist Bern eine Hochburg geworden.
Seit Jahren, die grössten Schweizer Boxer sind von Bern gekommen. Die oberste gesellschaftliche Schicht hat beim Bühler immer geboxt. Bern ist ein Box-Mekka.
Charlie Bühler sei Dank, sagt auch der Präsident der Schweizer Berufsboxkommission, Peter Stucki.
Boxen mit ihm hat Niveau gehabt. Dadurch, dass ein Haufen Parlamentarier beim Charlie Bühler trainiert haben, hat Boxen hier einen ganz anderen Stellenwert als jeder andere Stadt in der Schweiz. Bern ist Boxstadt.
Jetzt einen Tatschbum, er fliegt um. Kann nicht mehr raufkommen. Und jetzt ist K.O. Bravo!
Berns Boxgeschichte von Toni Koller. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.